Ja, herzlich willkommen. Also ich heiße Wolfram Soldan, bin Arzt und Psychotherapeut, arbeite jetzt seit über 31 Jahren an der Ignaz Akademie in Kitzingen, habe meine Laufbahn nach dem Studium an der damals noch Ignaz Klinik begonnen, war da 2 Jahre lang und bin bei Ignaz als Dozent, als Therapeut, als Supervisor tätig und Vergebung ist eines der Themen, die mich gleich von Anfang an intensiv begleitet haben. Und die Herausforderung halt, ich bin noch verheiratet, habe 4 Töchter, 3 Schwiegersöhne. Und ja, die Herausforderung ist jetzt für mich das Thema, wo ich normalerweise mehrere Tage habe dafür, innerhalb einer halben Stunde zu präsentieren. Deshalb kurze Regel. Also wir haben ja die zweite Hälfte dann Zeit, einfach auf weitere Fragen einzugehen. Aber wenn ich irgendwo im Eifer des Gefechtes was von mir gebe, was jemand nicht versteht, dann dürft ihr bitte sofort reingrätschen und Verständnisfrage stellen. Die erscheint natürlich dann auf der Aufnahme. Das ist das einzige Risiko. Aber ansonsten kann es passieren, dass irgendwas nicht gleich auf Anhieb verständlich ist und dann ist es auch eine Serviceleistung für die anderen, wenn er die Frage ruhig gleich stellt. Okay, dann steigen wir ein. So. Ja, ihr kennt alle das Gleichnis, aus dem ich dann auch das Modell abgeleitet habe, deswegen hier diese Überschrift 490 mal sorry. Also wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben, fragt Petrus, bis 7 Mal und Jesus antwortet sozusagen mathematisch gesehen 490 mal, 7 mal 70 mal. Aber es geht im Anschluss gar nicht mehr um die Anzahl des Vergebens, sondern es geht nur noch ums Wie. Das heißt, eigentlich wird die Frage ad absurdum geführt von Jesus. Und das Gleichnis zeigt, wie der König, der für Gott steht, vergibt. Und das habe ich mir sozusagen abgeguckt, um daraus dann ein Modell abzuleiten, aus dem, wie der König vergibt und wie wir ja wiederum vergeben sollen, so wie uns vergeben worden ist, ist dieses doppelte Fünf-Phasen-Modell entstanden. Wichtig ist, dass es Vergebungsmodelle interessanterweise kaum in der Theologie gibt, obwohl die Theologie sich natürlich schon viel länger mit Vergebung beschäftigt hat als die Psychologie. Ganz kurz zur Psychologie. Bis in die 1990er Jahre war das praktisch kein Thema. Es war eher Vergebung, ein Thema war eher Theologie und Moralphilosophie. Da gab es das Thema Vergebung. Das lag daran, dass Vergebung eigentlich Schuld als Objektivum voraussetzt. Und die wiederum was mit dem freien Willen zu tun hat und deswegen in der Psychologie eigentlich nur Schuldgefühle als eine Rolle gespielt haben, aber nicht Schuld als solches. Kurzes Zitat von Leo Montada: Die Psychologie kann keine Probleme aufwerfen, zu deren Lösung sie das Konzept eines freien Willens benötigte. Dann gab es den berühmten Professor Tausch, der sozusagen in Deutschland, der so der Pionier von Vergebungspsychologie und Psychotherapie war und der eben dann in einem Artikel 1993 schon gesagt hat, er wundert sich im Prinzip, wie weitgehend das Thema Vergeben in der Psychologie und Psychotherapie bisher ignoriert wurde. Weltweiten Durchbruch bekam das Thema dann in der sogenannten positiven Psychologie. 2004 ist ein Lehrbuch Character Strength and Virtues erschienen, herausgegeben von Peterson und Seligman, wo quasi wie ein Anti-DSM oder ein Gegenstück zum DSM, nicht also ein Katalog der Gesundheiten statt einem Katalog der Krankheiten entstanden ist. 24 Stärken geordnet in 6 Obertugenden und die sechste Charakterstärke Teil der fünften Obertugend Mäßigung Temperance heißt tatsächlich Forgiveness and Mercy. Ganz kurz, da gehe ich jetzt nicht näher darauf ein, nur dass nochmal gesehen wird, dass es also hier unterschiedliche Modelle gibt. Ich habe hier einfach mal kurz eine Synopse von 4 Modellen, links mein Modell, dann das Modell von Enright und Reed, das von Schulz und Sandage und das Modell von Worthington und ganz kurz so farblich gezeigt, wo es da gewisse Parallelen gibt. Okay, dann steigen wir direkt ein. Was ist Vergebung aus meiner Sicht? Ist es eigentlich die ganzheitliche Überwindung und Tilgung von Sünde und Schuld? Ist also mehr als nur juristische Vergebung. Und dabei ist es gleich wichtig, zwei verschiedene Aspekte zu unterscheiden, was auch die Psychotherapie und Psychologie tut, nämlich die innere Vergebung oder die äußere Vergebung, sprich Versöhnung. Die innere kann ich unabhängig vom Gegenüber in Therapie, Seelsorge oder für mich alleine bewerkstelligen grundsätzlich, während die Versöhnung kann ich nur zusammen mit meinem Gegenüber machen. Für uns Christen ist Vergebung gleichzeitig eine ethische Forderung, was auch für die Vergebungstherapie manchmal auch Schwierigkeiten mit sich bringt, während in der Psychologie die hundertprozentige Freiwilligkeit betont wird. Die ethische Forderung bezieht sich allerdings auf die Versöhnung nur für meinen Anteil. Und was umfasst mein Anteil? Das ist, wie wir später nochmal sehen werden, eigentlich durchaus etwas komplexe Frage. Ich löse es so, ich bleibe vor Gott hörbereit. Was ist meine Aufgabe als Beitrag zur Versöhnung? Und manchmal ist der Beitrag zur Versöhnung schlichtweg erstmal abwarten, so komisch das klingt. Ich bringe ein etwas einfaches, super einfaches Beispiel, einfach um das ein bisschen zu verdeutlichen. Wenn ich meinem Nachbarn vergeben möchte, dass er seinen Hund in meinen Vorgarten hat kacken lassen, dann kann ich das alleine. Wenn ich mich mit ihm allerdings darüber versöhnen will, dann muss ich irgendwie mit ihm in Kommunikation treten und das ist die Frage, wie er reagiert. Dem Nachbarn zu vergeben, wäre für mich als Christ ein Gebot, nebenbei aber auch gut für mich. Sich mit ihm zu versöhnen, das kommt darauf an, wie weit das auch möglich ist. Da gehört auch ein Stück Weisheit dazu und Augenmaß. Schritt der Versöhnung und innere Vergebung geschieht oft eben schrittweise, nicht in einem Rutsch. Also ich fange zum Beispiel an, dass ich mir diese Rücksichtslosigkeit, wie sie mich kränkt, nochmal vergegenwärtige und sie vor Gott bringe. Oder ein kleinerer Schritt in Richtung Versöhnung wäre, dass ich ein Hinweisschild aufstelle und damit dem Nachbarn die Möglichkeit gebe, darauf zu reagieren. Das Ziel der inneren Vergebung wäre, dass ich sozusagen innerlich frei werde von dem Vorwurf gegen den Nachbarn, dass ich da wieder befreit ihm begegnen kann, wenn ich das will. Und das Ziel der Versöhnung wäre, dass ich mich mit dem Nachbarn ausgesprochen habe und wir uns entspannt wieder begegnen können und das ausgeräumt ist zwischen uns. Vergeben ist nicht unbedingt das, was uns Menschen automatisch so liegt. Es hat in gewisser Hinsicht was Übernatürliches. Und wir neigen durchaus zu Ausweichmanövern, was jetzt gerade für die Vergebungspsychotherapie sehr wichtig ist, dann später. Ganz kurz, gängige Alternativen zum Vergeben. In den meisten Kulturen, zu den meisten Zeiten der Weltgeschichte, wurden Konflikte anders gelöst als durch Vergebung. Zum Beispiel durch Rache. Und wir schauen da manchmal ein bisschen von oben herab auf solche Rachekulturen. Dabei haben diese Rachekulturen durchaus Traditionen entwickelt, um Eskalationen zu begrenzen und Rache sozusagen auch sozial ein Stück sinnvoll einzusetzen. Zum Beispiel durch Abmilderungen, Genugtuung, Sühne, Ausgleich. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, mit Schuld, mit Verletzung umzugehen, ignorieren, totschweigen, verdrängen, vergessen. Insbesondere dann, wenn der Täter in der stärkeren Position ist. Oder sogar, dass ich das als Recht des Stärkeren umdeute. Und solche Alternativen sind auch in unserer, sagen wir mal, etwas vielleicht postchristlichen Kultur durchaus gängig, wenn auch nicht so offiziell, während in einer islamischen Kultur das ja ganz offen, dass die Rache ja ganz offen als Lösung angesehen wird. Ich muss in der Vergebungspsychotherapie jederzeit auch mit solchen Alternativen und Ausweichmanövern rechnen. Und es gibt zusätzlich psychologische Vergebungshindernisse. Vergebung bedeutet Anerkennen von Schuld und Verantwortung, bedeutet Überwinden von Scham, bedeutet das Durchleben und Ja-Sagen zu negativ erlebten Gefühlen Und aus meiner Sicht auch die Anerkenntnis, dass ich mich nicht selbst und andere von Schuld erlösen kann. Letztlich bedeutet es auch ein Stück echt Liebe und Vertrauen zuzulassen zu Gott, von Gott, zu Mitmenschen, von Mitmenschen. Und das ist ein Prozess, der von daher einige Unkontrollierbarkeiten enthält, was wir gerade in unserer Kultur nicht unbedingt so gerne haben. Das habe ich gemeint, und Vergebung ist unnatürlich oder übernatürlich. Die Alternativen sind oft einfacher und naheliegender. Bevor wir jetzt auf das eigentliche Phasenmodell eingehen, wichtig nochmal ein Stück zu versuchen zu definieren, was eigentlich zu vergeben ist. Was ist es, was ich vergeben will oder für wie ich selber Vergebung brauche? Das ist Unrecht oder Schuld. Der biblische Begriff wäre Sünde. Im Zeitgeist existiert der Begriff Sünde normalerweise nicht. Wir ersetzt in den, so in den neuen Medien wird das ersetzt durch andere Begriffe wie das geht gar nicht oder das ist nicht anständig oder in manchen linken Kreisen das ist nicht woke oder weiß ich was. Aber was ist das, was biblisch Sünde genannt wird, eigentlich tatsächlich und was bedeutet es in meinem Leben? Dazu gleich eine Metapher. Hier zwei Leute, die Steine oder einen Gegenstand werfen und die Wucht, die Zerstörungskraft eines Steinwurfes hängt ab von letztlich vom Gewicht und der Geschwindigkeit des Steines. Und die kann man wiederum berechnen, wenn die Dichte bekannt ist, Länge mal Breite mal Höhe mal Geschwindigkeit. Also das heißt, ein Steinwurf kann etwas kaputt machen und wie groß dieses Zerstörungspotenzial generell ist, hängt von diesen vier Dimensionen ab. Das dient jetzt als Metapher, weil meiner Ansicht nach eben Sünde auch vierdimensional zu fassen ist und sozusagen die Wucht, die Zerstörungspotenzial, das Verletzungspotenzial von Sünde sich zusammensetzt aus diesen vier Dimensionen. Wir schauen uns das mal an, diese vier Dimensionen. Die einfachste Dimension, die uns am vertrautesten ist, ist die Tatsündendimension. Also ich tue etwas Unrechtes, Verletzendes. Was schon etwas weniger leicht in den Blick kommt, ist, ich unterlasse etwas, was eigentlich jetzt an Gutem dran wäre. Und dasselbe gilt jetzt auch für das, was ich mit der Zunge tue, nicht nur das, was ich handlungsmäßig tue, das heißt reden oder schweigen, Totschweigen, sagen wir zum Beispiel, oder Rufmord. Wie deutlich wird, dass also mit der Zunge genauso gehandelt wird, schuldhaft gehandelt wird, wie auch sonst mit den Händen sozusagen. Und hinter jeder dieser sichtbaren Tatsündendimensionen steckt immer letztlich eine Haltung, das Denken, Fühlen, die Motive. Und zwar zum Teil sind mir die bewusst, zum Teil sind mir die auch nicht bewusst. Die Nichtbewussten kann ich mir nicht automatisch sofort bewusst machen, aber natürlich spielt es eine Rolle, ob ich sie mir bewusst machen will oder ob ich sie lieber im Unbewussten halten will, ob sie zum Bewusstsein kommen können. Wir kennen im Psalm 139 eine ganz zentrale Stelle, die das verdeutlicht, dass es dieses Unbewusste gibt, ja, wo David Gott drum bittet, zu erforschen und sein Herz zu erkennen, weil er offensichtlich sich bewusst ist, dass er nicht selbst vollständig sein Herz begreift. Und dieses ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, kann auch übersetzt werden mit die Gedanken, das ist wichtig erstmal, das umfasst in der Bibel auch die Gefühle. Und das, was hier als Mühsal bezeichnet wird, das kann auch mit Trübung oder Abgott, also ist eigentlich sehr umfassend eigentlich für Sündhaftes oder Schuldhaftes im Hebräischen. Dann haben wir eine Dimension, die oft noch viel weniger bekannt ist, nämlich ich nenne sie Existenzsündendimension oder Paulus redet von der Sünde als Macht. Ich rede vereinfachend auch von der Sünde als ein Kraftfeld. Wenn andere an mir sündigen, dann reagiere ich meistens ohne nachzudenken selber mit etwas, was nicht gerade optimal ist. Das heißt, das ist wie ein Kraftfeld, wirkt das auf mich. Es gibt das Böse in der Welt, den Bösen, der verführerisch oder beängstigend mich zum Sündigen bringen kann. Es ist umfassend alles, was unter Fluch läuft. Die gefallene Schöpfung selber gehört da auch dazu, aber dazu gehört auch sowas wie, ich mache mich selber nieder, ich mache mich mit Worten, ich lege mich selber fest auf was Negatives. Und das mal ganz grob ist sozusagen der Wurzelboden, in dem dann die individuelle Sünde gedeiht, das Kraftfeld, was die Sünde verstärkt oder mich dazu anleitet oder drängt. Und die letzte Dimension ist ganz wichtig, die Beziehungssündendimension. Sünde zerstört letzten Endes immer ein Stück gute Beziehung. Es ist auch, da kommt auch das Wort Schuld. Schuld kann ich immer nur gegenüber jemandem oder etwas haben. Während Sünde was Allgemeineres ist. Verantwortung oder Schuld, das wären die Begriffe, die hier gleich auf eine Beziehung hinweisen. Und ich kann Personen gegenüber schuldig werden, mir selbst, Gott, anderen Menschen gegenüber. Ich kann aber auch Prinzipien gegenüber schuldig werden, dem Strafgesetzbuch oder meinem eigenen Gewissen gegenüber. Und das Prinzip ist, von der Beziehungsdimension von Sünde ist grundsätzlich, dass eben es ein Mangel in guten Beziehungen entsteht und eine Gefangenheit in unguten Beziehungen. Letztlich passiert hier immer eine Schuld vor Gott, ein Vertrauensmangel gegenüber Gott. Umgekehrt heißt es, dieser Vertrauensmangel gegenüber Gott führt mich auch wieder in weitere sündhafte Beziehungsstrukturen. Und wir sind Beziehungswesen von der Schöpfung her und deswegen ist das ein ganz wichtiges Prinzip an dieser Stelle. Wir halten Beziehungsvakuum nicht aus. Wenn etwas an guten Beziehungen, guten gottgewollten Beziehungen fehlt, füllen wir das sozusagen durch minderwertigen Ersatz oder sogar durch destruktiven Ersatz. Ganz kurz wieder noch das Beispiel. Der Nachbar lässt seinen Hund bei mir in den Vorgarten kacken. Er macht es nicht weg. Das könnte das Unterlassen sein. Er spielt es vielleicht runter. Dann käme also noch Reden dazu. Jetzt ist spannend. Das lässt sich relativ leicht optimieren. Wir werden jetzt sofort sehen, dass die anderen, mehr unsichtbaren Sündendimensionen zwar wesentlich sind, aber sich schlechter objektivieren lassen. Hier muss ich also ein Stück weit spekulieren auch, ja. War er nachlässig und abgelenkt? Hat es mit voller Absicht gemacht? Ja. Ist er einfach rücksichtslos? Ist es ihm egal? Ja. Hat er vielleicht schon rücksichtslose Eltern gehabt? Existenzsündendimension? Wurde er vom Bösen angestachelt? Oder hat sich selbst darauf gerichtet, bei mir ist eh schon alles wurscht, ich bin eh schon böse, schon wurscht, was ich mache? Es ist ein Verstoß gegen den Anstand, gegenüber guter Nachbarschaft, also ist mir gegenüber eine Schuld. Keine gute Nachbarschaft wäre andere Formulierung. Vielleicht ist er auch in einer Clique drin, wo man einfach rücksichtslos ist, wo das normal ist. Vielleicht ist er Alkoholiker. Und vermutlich kennt er Jesus nicht. Also ihr merkt schon, da muss ich spekulieren. Aber es ist deutlich, das spielt eine Rolle. Okay, das jetzt ganz kurz, was sozusagen Sünde eigentlich ist oder Schuld. Jetzt kommen wir zu dem zweimal 5 Phasen inneren Vergebungsprozess. Das sind also genau die Handlungsschritte, die im Gleichnis dem König zugeordnet werden. Er wollte Abrechnung halten. Er fing an abzurechnen, das ist die zweite Phase. Er wurde innerlich bewegt, das ist die dritte Phase oder der dritte Aspekt. Er ließ den Schuldner dann wieder frei, das ist der vierte Aspekt. Und er erließ ihm die Schuld oder das Darlehen, das ist der fünfte Aspekt. Wenn ich jetzt jemanden vergeben will, heißt es also, ich fange mit dem, es ist erstmal eine Entscheidung wichtig. Und dieses Wollen ist im Vergebungsprozess ein ganz zentraler Punkt, der nicht nur am Einstieg wichtig ist, sondern immer wieder wichtig ist. Eigentlich brauche ich immer wieder eine neue Entscheidung, gehe ich weiter in der Vergebung oder nicht. Wenn ich mich entschlossen habe, mir die Schuld anzuschauen, dann schaue ich sie mir an und weil ja die Schuld, wie wir gerade gesehen haben, vierdimensional ist, wäre eine ganzheitliche Abrechnung auch das Anschauen der Schuld, die an mir begangen worden ist, in ihrer Vierdimensionalität. Das macht meistens, wenn es ein bisschen schwerwiegend ist, unangenehme Gefühle. Und diese unangenehmen Gefühle wiederum erleichtert es mir nicht gerade, jetzt barmherzig zu werden gegenüber dem Schuldigen. Es baut eher eine Mauer auf in Richtung Barmherzigkeit. Da haben wir also jetzt ein Problem. Wir kommen von der Phase 2 schlecht in die Phase 3. Da ist sozusagen ein Wechsel auf die andere Seite wichtig. Wenn ich selber einwillige, dass Gott mir meine Schuld zeigt, wenn ich nicht unbedingt in derselben Sache, wenn ich selber Sündenüberführung erlebe, das ist dann die Phase 2 Abrechnung auf der linken Seite meiner Grafik, und ich dann dafür Gottes Erbarmen empfange und begreife, dann bin ich in der Lage, das empfangene Erbarmen weiterzugeben. Ich habe das Erbarmen nicht verdient. Der an mir schuldig geworden ist, hat es nicht verdient. Und weil wir es beide nicht verdient haben, ich es aber empfange von Gott, kann ich es weitergeben. Das ist die Logik, wie ich sozusagen über diese Mauer komme. Und dieses Wort Erbarmen ist ein besonderes Wort. Das heißt wörtlich, Luther übersetzte, es jammerte mich, es baucht mich, heißt es ganz wörtlich. Vom Alten Testament her haben wir Racham, was Rachamim, Mutterleib, Gebärmutter, was sich davon ableitet. Gott überwindet mit dieser Begrifflichkeit die Distanz, den Kontrast. Er identifiziert sich vollständig mit unserer Lage. Er lässt es sich nahegehen. Er lässt sich in unser Leid hineinziehen, was ja wiederum der Begriff Passiv oder Passion ausdrückt, das Leiden. Er wurde für uns zur Sünde gemacht, drückt Paulus sehr krass aus. Erbarmen ist das am wenigsten Machbare in der Vergebungspsychotherapie. Ich kann Räume für Gottes Erfahrung öffnen, sowohl für mich als auch ein Stück für meinen Klienten. Und ich kann das empfangene Erbarmen, ich kann damit auch dem Klienten begegnen. Das kann ich tun, das ist sehr viel, aber ich kann es nicht machen. Es ist nicht, was man lehrbuchmäßig sozusagen abarbeiten könnte. Und Erbarmen ist damit mehr als das, was in der Vergebungspsychologie an die Stelle tritt, nämlich als die Empathie. Der vierte Aspekt wäre das Freisetzung erleben, wenn ich Vergebung empfange und den Schuldigen innerlich loslassen oder freigeben. Umgekehrt heißt es, bevor ich vergeben habe, habe ich den anderen festgelegt, bevor ich Vergebung empfangen habe, lebe ich unter einer Selbstfestlegung. Und die letzte Phase wäre dann tatsächlich, ich sehe, erlebe den anderen unabhängig von seiner Schuld. Ich lasse beim Vergebung empfangen diese Sünde, diese Schuld hinter mir. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, praktisch die linke Seite des Vergebung empfangen ist die Voraussetzung für die rechte Seite. In der Psychologie wird das auch gesehen, dass das hilfreich ist, aber da kann es kein Muss sein, sonst hätte die Psychologie ein Problem, weil sie Gott bräuchte. Und das kann auf unterschiedliche Weisen geschehen. Das ist sehr wichtig für die praktische Arbeit, dass es auf unterschiedliche Weise geschehen kann, weil es nicht in jedem Fall jeder dieser Möglichkeiten sinnvoll ist. Ich kann mir einfach vergegenwärtigen, was ich bisher schon an Vergebung empfangen habe. Das ist eine Möglichkeit. Es kann auch sein, dass ich tatsächlich dem Täter gegenüber begreife, dass ich ähnlich schuldig geworden bin. So der Klassiker in der Ehetherapie, da ist es sehr häufig. Oder ich begreife, dass ich mit dem Täter durchaus vergleichbar schlimme Sünde, dass ich dazu fähig bin und dass ich da auch schuldig geworden bin, nur anderen Menschen gegenüber. Das wäre die dritte Möglichkeit. Und die vierte Möglichkeit ist, gerade bei Traumaopfern, die sicherlich nicht irgendwann entdecken, dass sie ebenso schuldig sind an dem Trauma wie der Täter, da ist es eher, dass sie begreifen, der Täter ist angewiesen auf Erbarmen und Schulderlass, obwohl er es nicht verdient hat. Und ich bin auch angewiesen auf Schulderlass und Vergebung, obwohl ich es auch nicht verdient habe. Bei Trauma ist ganz wichtig, die Täter-Opfer-Umkehr zu beachten, dass Täter üblicherweise wesentliche Teile ihrer eigenen Schuld versuchen, auf das Opfer abzuwälzen und dem quasi Schuld einzureden, die das Opfer gar nicht hat. Da ist also quasi ein Abrechnungsfehler. Da werden Sachen auf die linke Seite als ich brauche Vergebung wahrgenommen, wo in Wirklichkeit eigentlich umgekehrt ist. Ich darf dem Täter vergeben. Gehen wir wieder ganz kurz auf unser Beispiel ein. Ich tue nicht so, als ob nichts geschehen wäre. Schaue nochmal hin, wie mich die Rücksicht das ärgert, verletzt. Ich rechne vierdimensional ab. Ich will vielleicht auch wissen, ob ich selber vergleichbar sündigen kann. Ich erinnere mich an eigene Rücksichtslosigkeit gegenüber einer ganz anderen Person. Ich merke, wie ich Erbarmen brauche und geschenkt bekomme von Gott. Deshalb kann ich barmherzig gegenüber dem Nachbarn werden. Ich bereue die eigene Rücksichtslosigkeit. Ich kann das loslassen, hinter mir lassen und werde rücksichtsvoller. Und ich kann auch über den Nachbarn anders denken, nicht so ein Rüpel, sondern ich denke loslassend, auch er kann dazulassen. Und ich kann dann meinem Nachbarn relativ entspannt und offen begegnen. Okay, so viel zum inneren Vergebungsprozess. Das wäre jetzt der äußere Vergebungsprozess aus Zeitgründen. Hier einfach nur mal kurz farbig markiert, was sich unterscheidet vom inneren Vergebungsprozess. Und dann gehe ich kurz dann gehe ich auf die Kurzdefinition über, die wie ein Kompass verwendet werden kann. Die heißt immer, wenn eine Begegnung oder eine soziale Interaktion die Beziehung zwischen mir und dem Gegner ehrlicher und oder freiwilliger macht, dann ist ein Stück Versöhnung geschehen. Das ist so ein Kompass, den ich in der Praxis benutzen kann. Und das kann in kleinen Schritten gehen und das passiert nicht unbedingt immer gleichzeitig. Manchmal kann ich in einer bestimmten Begegnung gewinne ich was an Ehrlichkeit, aber gleichzeitig wird die Beziehung eher befangener. Im Idealfall wird sie sowohl freier als auch ehrlicher. Das ist aber ein Kompass, den ich verwenden kann, um zu sehen, ob in Begegnungen Rückschritte oder Fortschritte in Bezug auf Versöhnung geschehen. Das ist jetzt mal ganz kurz gesagt, dass quasi eigentlich vier Modelle hier zusammenwirken. Die innere Vergebung haben wir kurz angeschaut, die äußere Vergebung haben wir kurz angeschaut, die Sünde, Schuld, vier Dimensionen haben wir kurz angeschaut, das Zwiebelschalenmodell haben wir jetzt nicht angeschaut. Das heißt schlicht und einfach, dass bei schwerwiegenderen Vergebungsprozessen das nicht auf einmal geht, sondern wie so eine Zwiebelschale, ich im Prinzip denselben Vergebungsprozess wiederholt durchlaufe, nur jedes Mal ein Stück weit tiefer. Das ist sehr wichtig bei Leuten, die denken, ich habe doch jetzt schon x-mal vergeben und ich merke aber trotzdem irgendwie, ich bin noch nicht frei. Man kann mit dem Zwiebelschalenmodell erklären, dass sie möglicherweise durchaus reale Vergebungsfortschritte gemacht haben, aber eben noch nicht durch sind durch die letzte Zwiebelschale. Ganz zentraler Punkt ist eben die Arbeit mit dem freien Willen. Und hier einfach mal ein ganz kurzes Beispiel, wie man ganz konkret damit arbeiten kann, weil das Entscheidende an Vergebungsarbeit ist, dass sie ehrlich geschieht. Und man kann da so eine Stuhlarbeit machen, wie das in der Gestalttherapie üblich ist. Ich gebe sozusagen dem inneren Widerstand eine Stimme. Der eine Stuhl, ja. Warum soll ich diesen Punkt, Punkt, Punkt eigentlich vergeben? Dann setze ich mich gegenüber auf den frommen Stuhl, so nenne ich ihn jetzt mal, weil es Gott will und vielleicht, weil es auch uns entlastet. Also uns heißt mich und meinen inneren Widerstand. Ja. Dann geht es weiter im Wechsel zum Beispiel. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Ja. Aber den entlastet es auch und das hat er nicht verdient, ja, sagt mein innerer Widerstand. Und mein frommes Ich sagt, stimmt, aber brauchen wir keine Vergebung? Und haben wir sie verdient? Doch, wir brauchen Vergebung. Und nein, wir haben sie nicht verdient. Aber den soll ich vom Haken lassen? Er kommt nicht vom Haken. Gott bleibt sein Richter. Ich glaube, dann kann ich mich zumindest darauf einlassen, mit dem Abrechnen zu beginnen. Und dann können wir ja weitersehen. Ich glaube, auch ein erster ehrlicher Schritt ist besser, als sich fromm unter Druck zu setzen. Ja, darauf können wir uns einigen. Also das ist so ein kurzes Beispiel, wie man ganz konkret arbeiten kann, um ehrlich mit dem inneren Willensprozess weiterzukommen. Jetzt ganz kurz ein paar praktische Tipps zur Vergebungspsychotherapie. Ich arbeite die Phasen und Aspekte nicht als Programm ab. Also es ist nicht wie ein verhaltenstherapeutisches Programm, was ich abarbeiten kann. Ich habe diese Landkarten als Orientierung, im Idealfall im Kopf. Ich nehme sensibel wahr, wo mein Gegenüber steht oder hängt oder sich bewegt und das unterstütze ich dann. Ich nehme auch wahr und unterstütze, was Gott mit meinem Gegenüber gerade vorhat oder macht. Und ich fördere konsequent Freiheit und Ehrlichkeit, weil Erfolgsdruck eher Vergebungsfälschungen und Alternativen fördert. Widerstände sind Ausdruck ehrlichen Wollens und dürfen deshalb neugierig erforscht werden und in einen fruchtbaren Dialog gebracht werden. Siehe letzte Folie. Und jeder Fortschritt im ehrlichen Wollen, Phase 1 oder Aspekt 1, und im Klären der Schuld, Verteilung und Architektur, Phase 2, vierdimensionales Abrechnen, wird oft schon als Weiterkommen und Entlastung erlebt. Das ist wichtig, dass man da auch längst, bevor man durch ist mit dem Vergebungsprozess, schon diese ersten beiden Phasen erstaunlich was bringen. Dann wurde ich noch gefragt, Vergebung bei Nichtchristen? Ganz kurz. Zum Ersten, ich spreche natürlich bei Nichtchristen nicht von Sünde, sondern nehme Begriffe, mit denen die was anfangen können. Schuld, Unrecht, Verletzung. Es gibt eine ganze Menge Alternativbegriffe. Ich gehe von Erfahrungen vom Unrechtbewusstsein aus, die existieren und kann die aufgreifen. Ebenso schaue ich, ob es Erfahrungen von Gnade, auch wenn man das vielleicht nicht Gnade nennt, also von mir ist unverdient, hat mich jemand freundlich behandelt, obwohl ich an ihm schuldig geworden bin. Also das ist ja letzten Endes, mir ist unverdient was geschenkt worden im Vergleich, im Kontext von Versagen oder Schuld. Verständnis und Empathie kann entwickelt werden. Das geht nicht so tief, denke ich, wie das biblische Konzept vom Erbarmen, aber es geht in diese Richtung. Ich kann ja nicht damit argumentieren, und das macht doch keinen Sinn, so mit zu argumentieren, zu sagen, dass es eine ethische Notwendigkeit oder Forderung ist, aber ich kann damit argumentieren, dass Vergebung befreit den Vergebenden selbst, nämlich von der Last. Und hier ist im Deutschen, gibt es wunderbare Wortspiele, nämlich wenn ich nachtragend bin, dann trage ich das, was ich nachtrage. Und wenn ich übel nehme, dann nehme ich das Übel. Ja, dann habe ich das Übel, weil ich es genommen habe. Es ist auch schon ein Erfolg, wenn ich zwei, drei Zwiebelschalen Vergebung hinkriege. Die Vergebungstiefe ist abhängig von der Tiefe des Bewusstseins von Schuld und Angewiesenheit auf Gnade, was ich nicht ohne weiteres bei Nichtchristen voraussetzen kann. Übrigens leider bei Christen auch nicht. Das ist jetzt einfach nochmal die zwei Folien nochmal ohne Animation, nochmal als Serviceleistung dabei. Das war mein Impuls, etwas im Schnellzugtempo. Ganz kurz noch ein Hinweis. Bei Rückfragen hier meine E-Mail-Adresse. Es gibt ein Heft, wo ich die wichtigsten Sachen ausführlicher, als ich es jetzt in einer halben Stunde gemacht habe, was ihr erwerben könnt, wo das ausführlicher beschrieben ist. Im Moment ist der Shop gerade im Umbau. Das heißt, man kann es über das Büro bei Ignis einfach bestellen. Ich biete immer regelmäßig, also drei, viermal im Jahr, Vergebungssupervision an. Das ist eigentlich für Leute, die mit dem Modell arbeiten, aber ich kann auch immer so etwa zwei, maximal drei Leute, die einfach mal reinschnecken wollen, um das Modell tiefer kennenzulernen in der Praxis. Die kann ich auch mit reinnehmen. Und die Vergebungsseminare, die wir bei Ignis anbieten, sind größtenteils Gasthörer offen. Wer da mehr wissen will, kann sich dann auch an mich wenden. Ich habe es einigermaßen hingekriegt mit der Zeit. Dann können wir den Ring frei machen für Rückfragen.